Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Professor Dr. Dagny Holle-Lieh bei uns zu Gast. Sie leitet das Westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum der Universitätsklinik in Essen und arbeitet dort als neurologische Oberärztin. Zudem ist sie erfolgreiche Buchautorin und selbst Podcasterin. Wir reden mit ihr unter anderem über ihren beruflichen Werdegang bis hin zur Spezialisierung auf die Migräne. Und dabei berichtet Dagny über ihre Patienten, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, die sich in ihrer Sprechstunde vorstellen. Des Weiteren erläutert sie Therapiemöglichkeiten, sowohl medikamentös als auch praktische Tipps für den Alltag, um Migräneattacken vorzubeugen. Besonders interessant dabei fand ich, dass auch schon viele Kinder und junge Jugendliche an Migräne leiden, ohne eine entsprechende Diagnose zu bekommen und dadurch therapeutische Möglichkeiten oft erst sehr spät genutzt werden. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle interessierten Hörer einige Einblicke in das Thema Migräne und deren Therapiemöglichkeiten bieten können. Vielleicht können nun auch gerade die Kinderärzte diese Diagnose bei zunächst meist untypischer Symptomatik im Hinterkopf haben. Viel Spaß nun beim Podcast. So, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Heute haben wir Dagny Holle-Lieh bei uns zu Gast. Sie ist, ich sag mal so, Migräne-Expertin, aber gleichzeitig arbeitet sie in Essen in der Schmerzambulanz. Ich meine, als Oberärztin, ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist, sie ist in vielen Podcasts schon zu Gast gewesen, die ich zugehört habe, und mich beschäftigt das Thema Migräne privat sehr, schon immer, seit ich ein Kind bin, habe ich's. Und ich finde einfach, ich sag mal, deine Expertise und dein Wissen darum total toll und glaube, das sollten einfach mehr Leute hören können und dadurch auch ein paar mehr Tipps bekommen und Einblicke überhaupt in dieses Krankheitsbild, auch für Kollegen. Genau, stell dich gerne mal vor, was dich überhaupt dazu gebracht hat und so ein bisschen den Werdegang bis zu dem Zeitpunkt jetzt, genau.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, und danke für die Einladung, freut mich wirklich sehr. Genau, ich leite in Essen das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum. Das ist so das größte seiner Art in Deutschland, und wir behandeln eben erwachsene Menschen mit Kopfschmerzen und Migräne, aber eher wahrscheinlich durch Zufall auch Kinder. Am Anfang habe ich nur Erwachsenenmedizin gemacht, weil ich ja Neurologin von Haus aus bin, und da ist man natürlich nicht Neuropädiaterin, eigentlich keine Kinderärztin. Aber es war so von Anfang an, und ich mache das jetzt 15 Jahre und noch länger, dass immer wieder natürlich die Patientinnen und Patienten ihre Kinder mitgebracht haben und immer gesagt haben, ja, können Sie vielleicht, und jetzt, wie sieht es denn da? Und dann hat man gesagt, na gut, dann bringen Sie halt Ihre Tochter mit oder Ihren Sohn. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass von Seiten der Kinderärzte ehrlicherweise nicht so viel Interesse an dem Thema ist. Also in Essen, da verrate ich sicherlich kein Geheimnis, da ist eine große Kinderklinik, aber die sind eben Krebs bei Kindern, Epilepsie bei Kindern, Syndrome bei Kindern. Aber so Kopfschmerz ist dann so, das fällt irgendwie hinten runter. Das ist irgendwie dann nichts Richtiges. Und so bin ich eben zu diesem Thema gekommen. Und ich bin eben noch Oberärztin in der Klinik für Neurologie, mache noch allgemeine Neurologie auf der normalen Station. Genau, ich komme ursprünglich aus Wiesbaden. Ich habe in Mainz studiert, war ein bisschen auch noch im Ausland und bin dann aus privaten Gründen nach Essen gekommen und habe da relativ schnell dieses Thema Kopfschmerz und Migräne für mich entdeckt, weil ich das unglaublich spannend finde. Also die Erkrankung an sich ist einfach so vielfältig. Also Leute denken ja immer, ach, das Kopfschmerzen, und dann schon wieder jemand, der einfach so mit Schmerzen kommt. Aber Migräne ist ja unglaublich spannend. Ich sehe jede Woche Patienten mit Symptomen, die ich noch nie gesehen habe, die irgendwas erzählen, was für mich ganz neu ist und was auch meinen Horizont nochmal erweitert. Und man sieht eben kleine Kinder, ganz alte Menschen, Leute mit ganz anderen Vorerkrankungen noch. Also ich finde das Thema einfach unglaublich spannend. Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben.
Und würdest du auch sagen quasi, dass das mit den Kindern, naja, was heißt zugenommen hat? Also ich glaube so ein bisschen, die Kinder haben das irgendwie schon immer. Also es äußert sich auch nicht nur in Form von Kopfschmerzen, sondern wenn sie kleiner sind, in Form von Bauchschmerzen. Und man ist als Kinderarzt ja auch immer so ein bisschen hilflos bei dem Thema. Ich glaube überhaupt, wenn man da keinen Plan hat so richtig, dann denkt man sich, oh ja, irgendwie ja Kopfschmerzen. Haben wir alle mal
trink mal mehr, mach weniger Stress, nimm den Druck raus. Das sind ja so die Sachen. Ich sag das nicht, aber es hört man oft als Tipp. Und ich denke mir immer, eigentlich gehören auch diese Kinder, die schon wirklich als kleine Kinder oder Jugendliche so stark unter Kopfschmerzen leiden, auch gut behandelt, beziehungsweise man müsste denen eine bessere Therapie anbieten, als wir es tun, weil mehr als Ibuprofen kommt meistens nicht bei rum, aber das hilft vielen ja auch schon gar nicht mehr. Und da, genau, würde ich vielleicht auch gerne mal wissen, was du denen so rätst oder auch was du Kinderärzten mitgeben würdest. Ab wann muss man auch sagen, so jetzt gehört es zu einem Spezialisten oder einem Neuropädiater oder was können wir auch für uns entscheiden und einfach machen? So,
ja. Also ich glaube, ja, also ich würde gerne noch mal einen Schritt sozusagen zurückgehen, weil für mich ist immer das der große erste Schritt ist, die Diagnose zu stellen, weil das häufig im Kindesalter nicht passiert. Also gerade bei so kleineren Kindern, wenn es eben noch atypischer ist, wobei ich immer, also ich finde es schon sehr typisch, aber es ist eben nicht so, wie Migräne bei Erwachsenen aussieht, wird die Diagnose häufig nicht gestellt. Und dann vermischt sich das. Also ganz viele Kinder haben ja sehr viel Bauchschmerzen und so weiter und wird gesagt, ach, die wollen nicht gerne in den Kindergarten gehen oder irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder jeden Monat eine, das mag ich auch immer sehr gerne, eine Magen-Darm-Infektion jeden Monat und man denkt, naja, also irgendwann ist dann auch mal durch mit den Magen-Darm-Infektionen. Das heißt, ich sehe häufig das große Problem, dass die Diagnose nicht gestellt wird und die Kinder dann entweder in so eine Psycho-Ecke geschoben werden und klar spielt die Psyche eine große Rolle, die spielt bei uns allen eine große Rolle. Aber natürlich findet man auch in jeder Familie einen Grund, warum jetzt Bauchschmerzen auftreten. Ja, es ist zu gut, es ist zu schlecht, es ist zu viel Stress, zu wenig Stress. Also ihr wisst das besser als ich. Und da wird sehr, also aus meiner Sicht viel zu schnell einfach so die Psychoschublade aufgemacht. Und dann wird die Diagnose gar nicht gestellt. Das heißt, für mich ist in der Sprechstunde schon immer der erste große Schritt, überhaupt die Diagnose zu stellen. Jetzt ist es bei mir häufig so ein bisschen einfacher, weil ich ja fast oder nicht ausschließlich, aber viele Eltern eben sehe, die mit ihren Kindern kommen und die haben selber Migräne gehabt und die erkennen sich einfach in ihren Kindern wieder und die sehen das dann sehr frühzeitig, die Symptome und auch so Lichtempfindlichkeit, diese oder Reizüberempfindlichkeit, das haben ja einfach dann schon viele und dann ist es so ein bisschen leichter. Das heißt, für mich ist immer der erste große Schritt, überhaupt die Diagnose zu stellen, weil das entlastet einfach viele schon, wenn man weiß, das ist ganz normal und das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, ist in dem Moment vielleicht schlimm und dann ist der nächste Schritt sozusagen, die richtige Therapie dafür zu finden.
Und hast du dafür, um die Diagnose zu stellen, irgendwelche standardisierten Fragebögen oder machst du das einfach so oder wie?
Ja, also vor allem im Gespräch, weil das ist ja natürlich sehr altersabhängig und es ist auch sehr vom Kind abhängig. Also es gibt ja, das wisst ihr viel besser als ich, aber es gibt ja 7-Jährige, die sitzen vor einem, sind total differenziert, die können einem genau sagen, wie sich das alles abspielt. Und dann gibt es 12-Jährige, die sitzen so mit verschränkten Armen vor einem und reden überhaupt nicht mit. Einfach man versucht, das irgendwie rauszubekommen. Das, was die alle im Prinzip eint, ist diese Reizüberempfindlichkeit. Also, dass sie irgendwie mit zu viel Impact von außen schlechter klarkommen. Mhm. Und eigentlich, auch je kleiner sie sind, desto besser machen die das eigentlich, dass sie sich zurückziehen. Und auch, also so klassisch schon in der Kita, einfach in den Ruheraum gehen, sich da hinlegen und schlafen. Wo man ja denkt, okay, warum machen die das? Normalerweise toben die ja die ganze Zeit rum. Und dass die halt auch schnell wieder hergestellt sind. Also die werden blass, die sind irgendwie mopperig, die schlafen 2 Stunden und dann stehen sie auf, spielen wieder Fußball. Also solche Geschichten, ja. Die meisten Eltern merken das schon, dass ihre Kinder sehr viel Rhythmus mögen. Also wenn es so um die gleiche Uhrzeit essen und irgendwie so ein bisschen sehr viel Struktur einfach mögen. Und wenn zu viel von außen kommt, auch so positive Sachen, irgendwie Geburtstag oder die Feier oder so, dass sie dann Beschwerden entwickeln, weil das wahrscheinlich einfach als Trigger dient. Und dann ist eben immer das Wichtige, es muss eben kein Kopfschmerz sein, sondern viele haben eben auch nur Bauchschmerzen. Und das ist trotzdem eben eine Migräne.
Mhm. Würdest du sagen, dass prozentual gesehen, also aus dem, was du siehst, Übelkeit oder
jetzt hakt es gerade bei meiner Freundin, Übelkeit und Erbrechen immer dabei sein müssen? Also vielleicht, dass das immer so ein komplettes Bild sein muss? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, das ist total wichtig. Also es gibt natürlich so dieses Vollbild, das ist das Kind, das wird blass, das übergibt sich und manchmal ja auch so zyklisches Erbrechen, dass die wirklich die ganze Nacht überbrechen und dann ist es vorbei. Da wird die Diagnose meistens ziemlich schnell gestellt. Aber es gibt auch viele, die einfach nur eine Appetitlosigkeit haben, blass sind, sich hinlegen und von selber gar nicht sagen würden, dass ihnen jetzt übel ist. Also es muss nicht dabei sein. Es ist häufiger, also Kinder erbrechen sich häufiger bei der Migräne als Erwachsene, aber es ist trotzdem so, dass es überhaupt nicht sein muss.
Und wie würdest du, wenn wir jetzt von Kindern sprechen, ich sage jetzt mal grob vielleicht so bis sie so 10 oder 11 oder 12 sind, wie würdest du die prinzipiell behandeln? Also Tagesrhythmus haben wir gelernt, regelmäßig essen ist gut, sowas, Reizüberflutung, ja, wenn es dann eben geht, vermeiden, wenn man das schon merkt so. Und an Medikamenten am ehesten sowas wie Ibuprofen oder...
Genau, das normale, so Nurofen oder was eben sonst auch genommen wird. Man kann auch Magnesium prophylaktisch, also so 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so die Orientierung. Das wäre durchaus eine Option. Es ist ja so, dass Imigran nasal, also das erste Triptan ab 12 zugelassen ist. Wobei ich da immer so ein bisschen gucke, wie sehen die Kinder denn aus? Ja, also es gibt ja durchaus auch 10-jährige Mädchen, die sind 1,60 Meter groß und sind eben junge Frauen. Da kann man schon auch schon besprechen, ob ein Triptan nicht auch eine Option ist. Und natürlich auch, wie hoch der Leidensdruck ist. Also wenn Kinder einen richtig hohen Leidensdruck haben und das funktioniert eben mit Ibuprofen oder so nicht, dann bin ich auch schon mal großzügiger, ein Triptan auszuprobieren. Muss man immer besprechen, es ist off-label, das ist keine Frage, aber aus meiner Sicht nicht gefährlich, sondern einfach nicht genug erprobt. Und es ist für mich immer so, dass was ich vermeiden möchte, ist, dass Kinder die Erfahrung machen, dass sie den Schmerz nicht durchbrechen können, weil das einfach eine ganz furchtbare und auch fürs Leben prägende Erfahrung ist, wenn man das nicht durchbrechen kann. Und dann finde ich es besser, wir besprechen irgendwie Nasenspray oder so, selbst wenn die 11 sind oder 10 sind, aber sie haben etwas in der Hand, wo sie selber es durchbrechen können. Und auch wenn die zur Schule gehen, dass man das eben bespricht, dass sie es schon mit in die Schule nehmen, dass wenn sie merken, es geht los, dass sie es auch nehmen können schon. Weil diese ganze Akutmedikation, die wirkt natürlich nur gut, wenn man sie frühzeitig einnimmt. Und aus meiner Erfahrung ist das so, dass man das mit Kindern sehr gut besprechen kann. Dass sie einfach, wenn sie merken, dass es losgeht, das einnehmen. Und wenn es mal zu früh gewesen wäre, passiert ja auch nichts Schlimmes.
Und gegen die Übelkeit und das Erbrechen, was empfiehlst du dagegen?
Ja, man kann halt auch immer Womex probieren, sowas, ne? Ja, und dann muss man gucken mit MCP, Domperidon, muss man immer so ein bisschen schauen. Im Einzelfall. Aber sagen wir mal so, ich bin jetzt kein Riesenfan von Medikation, aber ich glaube, dass zum Beispiel die Migräneerkrankung ist, wo man was braucht, ja? Natürlich kann man sich als Familie oder als Kind auch entscheiden, dass man das nicht möchte. Das ist natürlich eine absolute Freiheit, die jeder hat. Aber ich glaube, dass es eine ärztliche Aufgabe ist, zumindest zu sagen, dass es eine Möglichkeit gibt. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte.
Und ich glaube, ein entscheidender Faktor ist doch auch schon, finde ich, immer so die ausreichende Dosierung der Schmerzmittel. Oder das haben wir auch häufig, dass da jemand dann 100 Milligramm Ibu nimmt und aber irgendwie 70 Kilo wiegt. Wo ich dann immer denke, das reicht ja einfach nicht, oder? Was empfiehlst du da?
Ja, genau. Also auf jeden Fall, dass natürlich die Dosierung ans Gewicht angepasst wird. Ich erlebe es ehrlicherweise in beide Richtungen. Ich erlebe totale Unterdosierung oder die dann so verzweifelt sind, weil sie ein schreiendes Kind zu Hause haben, die sich irgendwie den Kopf hält und es nicht aushält, die dann Unmengen da reingeben und man denkt so, na gut, das so soll es natürlich irgendwie auch nicht sein. Es ist natürlich die Verzweiflung, das verstehe ich auch. Deswegen finde ich das so wichtig, dass es eine gute Akutmedikation gibt, weil sonst schickt man die Eltern nach Hause und dann sind die ja auch überfordert, weil wer möchte mit einem Kind, was wirklich stärkste Schmerzen hat, dann zu Hause sein und alleine sein und dann sagen, ja, puzzle mal und lenk dich ab und versuch das wegzuatmen. Das ist ja einfach unrealistisch.
Und denkst du auch so ein bisschen, also ich meine, ich finde schon, dass also sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene, die sind ja einfach in ihrer Lebensqualität nur mal eingeschränkt mit einer Migräne. Es ist irgendwie, glaube ich, kann man irgendwie nicht abstreiten. Manche mehr, manche weniger. Und gerade so bei Kindern,
Erlebst du da auch so ja psychische Komorbiditäten? Also ich sage jetzt mal, dass Kinder sagen, sie wollen deswegen nicht mit auf Klassenfahrt. Sie haben irgendwie schon im Kinder- und Jugendalter irgendwie Angst vor der Attacke, weil es sich auch mal mit irgendwelchen Kribbeln im Arm äußert oder mit nicht sehen können oder eben dieses Erbrechen. Ich sage jetzt mal, meine Tochter, die könnte mit einem Bus, könnte sie nicht auf eine Klassenfahrt fahren. Es ginge einfach nicht. Und das, dann sagen ja viele, das ist Anstellerei und jetzt nun hab dich nicht so und nun. Und das ist total Sünde irgendwie, weil man denkt, einerseits wollen die Kinder eigentlich keine Sonderrolle. Die wollen einfach nur mitmachen, so wie alle anderen. Und andererseits wissen sie fast zu 100%, dass sie es in manchen Fällen nicht schaffen. Also, und das finde ich so auch als betroffene Mutter manchmal so schwierig. Man will denen ja nicht alles verwehren, aber manchmal sieht man ja schon, oh Mann, das wird richtig hart und die sind dann halt auch richtig krank. Also das finde ich so, ja.
Nein, auf jeden Fall, das sehe ich. Wobei ich häufig das eben auch so wahrnehme, dass der eigentliche Leidensdruck dann durch die Reaktion des Umfelds entsteht und gar nicht sozusagen das, was wirklich stattfindet. Die meisten, finde ich, ertragen das eigentlich noch relativ gut, was da wirklich passiert. Aber gerade wenn dann irgendwie in der Schule nicht geglaubt wird, dass man das hat oder dann gesagt wird, ach, du willst doch nur nicht beim Sport teilnehmen oder jetzt ist das schon das dritte Mal diese Woche oder so. Also irgendwas, wogegen man ja gar nichts jetzt machen kann, dass das dann den Leidensdruck erzeugt und dass das auch häufig dann auch Kinder auch in so eine depressive Stimmungslage treibt, ja, oder auch eine Angststörung und sowas, die für aus der Erkrankung alleine gar nicht unbedingt entstanden wäre. Deswegen, ich finde den ersten wichtigen Schritt erstmal, dass das zu Hause geglaubt wird. Weil das habe ich auch häufig mal erlebt, dass dann auch von zu Hause, gerade, also wenn, das Problem ist meistens nur dann, wenn die Eltern selber keine Migräne haben. Weil dann wird so, guckt man auf diesen Kopfschmerz und denkt dann so, warum ist denn das? Und man sieht doch gar nichts und so weiter. Und dann entsteht häufig so ein Konflikt, ja. Also dann, und dann kommt das immer montags, ja, weil da der Rhythmuswechsel ist, ja. Oder dann kommt das vor der Klassenfahrt, ja, weil die Klassenfahrt das antriggert, ne. Also das ist ja nicht so einfach. Bei denen, die Eltern haben, die selber Migräne haben, ist es meist relativ einfach, weil die das einfach kennen, zumindest in Abstufungen, vielleicht nicht so schlimm oder so, aber zumindest schon mal einen Zugang dazu haben.
Und erstmal, welche Rolle spielt bei diesem Kopfschmerztagebuch?
Ja, also ich bin jetzt nicht ein fanatischer Führer dieses, also dass das unbedingt ganz genau geführt werden muss, aber ich finde es gut, um einen Überblick einfach zu haben. Mhm. Also, weil es passiert ja schon in der Sprechstunde, dass man so fragt, ja, und wie häufig, also ich hatte das kürzlich mal, war ein Vater mit seiner Tochter da und es war ganz offensichtlich, dass er nicht so der Hauptbetreuer ist. Und sagte, also sie war irgendwie so 9 und dann sagte, habe ich gefragt, wie häufig ist denn der Kopfschmerz so? Und dann sagte er, ja, Susanne, wie häufig ist er denn? Die 9-Jährige so, ja, keine Ahnung, so. Und dann entspannte sich so ein Gespräch, wo man so dachte, ja, gut. Und dann mehrfach pro Woche oder mehrfach pro Monat oder so, das ließ sich alles überhaupt nicht klären. Deswegen finde ich es ganz sinnvoll, dass man eine ungefähre Vorstellung vermitteln kann, wie häufig es ist, ja. Man muss jetzt aber nicht, manche neigen ja dann dazu, wirklich jede Kleinigkeit aufzuschreiben und dann so ganz genau und was man gegessen und das finde ich alles nicht so wichtig, sondern einfach, wie häufig ist es, habe ich eine Akutmedikation eingenommen, gibt es irgendwie vielleicht irgendeinen Trigger, den man da zuordnen kann, damit man eine Vorstellung hat und dann ist gut.
Und hättest du bei Kindern oder so für Eltern, die jetzt betroffene Kinder haben, so ein paar Regeln, wo man sagt, Mensch, das ist irgendwie wichtig im Alltag oder das sind Dinge, die damit kann man es irgendwie versuchen zu verbessern.
Also ich glaube, dass häufig unterschätzt wird die Wichtigkeit von Pausen. Also ich sehe das bei den Kindern, also ich sage manchmal so, dass das Schlimmste, was ich bei meinen hier sehe, ist ein eigenes Pferd. Ich gönne jedem das eigene Pferd, ja. Aber häufig wird das unterschätzt, was das für eine Verantwortung ist für so ein Kind, die dann nach der Schule noch in den Stall und dann irgendwie, es gibt keine richtigen Ferien und so. Also natürlich, jeder soll ein Pferd haben, wenn er es haben möchte. Aber was ich nur damit meine, ist, dass man manchmal so Kalender von so Kleinen sieht, wo man so denkt, ja, montags Tennis und Dienstag Reiten und Mittwoch Cello und Donnerstag, also wo man so denkt, oh Gott, da kriege ich jetzt schon irgendwie Beklemmungen, wenn ich mir den Kalender angucke. Und häufig hilft das schon, wenn man es einfach ein bisschen entzerrt. Also das sind ja häufig auch Kinder, die super leistungsfähig sind und denen das auch alles Spaß macht und so weiter, aber dass man trotzdem sagt, nee, es gibt auch freie Nachmittage und es ist auch nicht alles so durchgetaktet. Häufig ist sowas schon, was das Ganze so ein bisschen entspannt. Natürlich auch nicht bei jedem, ja. Aber ich würde zumindest mal gucken, ob es solche Sachen gibt, dass es so ein bisschen irgendwie Ruhe reinbringt.
Mir hat auch mal ein Neurologe hat auch gesagt irgendwie zu mir, nach dem Motto, sie können alles machen oder auch meine Tochter kann alles machen, aber nichts, was noch zusätzlichen Druck macht. Also so ein bisschen, das denke ich manchmal auch. Wir sind ja alle sehr ehrgeizig und dass man dann da nicht auch noch immer so einen Druck verspürt, es gut machen zu wollen, sondern vielleicht einfach, wenn es ein Pferd ist, damit auch mal einfach Schritt reitet, ausreitet, einfach eine schöne Zeit hat. Nicht so.
Ja. Genau, also es ist halt alles mit diesen noch mehr Verpflichtungen und noch mehr Termine, das macht halt einfach Druck, ne?
Und was sagst du den Eltern zu Schlaf und Ernährung? Also ich finde ja immer ganz besonders schwierig, so diese Teenager, ich habe da auch einen zu Hause, wo ich dann denke, in den Ferien, ja gut, macht das dann auch nicht besser, wenn man dann lange wach ist und bis Mittag schläft.
Ja, also es ist so, dass Rhythmus natürlich positiv ist, also gleicher Schlafrhythmus und so weiter. Aber also ich finde, bei den Kleinen geht das ja meistens, weil da ist das ja in der Familie meistens gar nicht anders organisierbar und die machen das ja auch noch mit. Und Richtung Teenager ist es für mich in der Kommunikation immer so, dass ich denen sage, wenn die 15 sind, ganz ehrlich, du bist alt genug, ne? Also deine Mama, dein Papa sind nicht dafür verantwortlich, dass du richtig schläfst, sondern du kannst es mit dem Schlaf vielleicht besser machen. Probier es doch aus, ob es einen Effekt macht. Und wenn dir das andere wichtiger ist und du dafür das in Kauf nimmst, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ich finde, man kann natürlich auch nicht verlangen, dass jemand jetzt nur da versucht, sein ganzes Leben zu ordnen und dafür auf alles andere verzichtet. Meine Erfahrung ist aber so, wenn die merken, dass Schlafen Einfluss hat, dann werden die, wo die wirklich davon Benefit haben, auch sich daran halten. Und die anderen, da hat es wahrscheinlich auch nicht so viel Einfluss.
Ja, ist ganz witzig. Mein Sohn hat mir irgendwann eine WhatsApp heute geschrieben, er sei schon um 10 aufgestanden. Der ist 16.
Ja.
Er merkt, er hat einen Benefit, aber wie du sagst. Und ich zwinge die auch nicht mehr dazu. Und das sage ich bei Jugendlichen auch mittlerweile. Die sind halt verantwortlich dann für sich und es bringt auch nichts, da immer nur noch mehr Pflichten und noch mehr irgendwie Regeln, ne? Aber wenn sie merken, es hilft, dann machen sie es dann meistens doch. Und wann würde man bei Jugendlichen von der Prophylaxe greifen?
Ja. Genau. Also ich bin großzügig, muss ich sagen. Und zwar immer dann, wenn es einen relevanten Einfluss aufs Leben hat. Also ich sehe relativ viele, die nicht mehr schaffen, regelmäßig zur Schule zu gehen oder zumindest da große Ausfallzeiten akquirieren und dann spätestens dann würde ich empfehlen, auch was Medikamentöses auszuprobieren. Weil ich wirklich hier die Erfahrung gemacht habe, ich meine, das ist ja auch klar, ne, wenn man irgendwie in der 7. Klasse aussteigt mit der Schule, was soll denn, also wie soll das restliche Leben weitergehen, selbst wenn es dann mit 19 irgendwann wieder besser ist, ja? Das ist zumindest dann relativ schwierig. Deswegen, ich würde immer, wenn wir gemeinsam den Eindruck entwickeln, dass es irgendwie relevanten Einfluss aufs Leben hat, auch beraten, dass es Möglichkeiten einer medikamentösen Prophylaxe gibt. Ja.
Werden dann jetzt konkret irgendwie für ärztliche Zuhörer Beta-Blocker als einziges zugelassenes, oder?
Ja, es ist so. Es ist nur Propranolol zugelassen. Aber ich wäre auch mit anderen medikamentösen Therapieversuchen großzügig. Also was wir häufig probieren, ist Amitriptylin. Auch als Tropfenform beginnend, einfach weil das nebenwirkungsarm ist in diesen niedrigen Dosierungen und es ja doch viele gibt, die dann, also gerade Richtung Pubertät, auch Schlafstörungen entwickeln und das einfach entlastet, wenn die dann einfach nachts auch mal durchschlafen können und es für viele auch ein guter Effekt ist. Und weil der Beta-Blocker ja auch nicht für alle geht, wenn man so junge Mädchen hat, die sowieso permanent synkopieren bei jedem zweiten Aufstehen, dann ist das mit dem Beta-Blocker natürlich auch keine Option. Ich bin zurückhaltend mit Topiramat und Flunarizin, das wäre ja sonst noch was zumindest bei Älteren ginge, weil das ja häufig so ein bisschen persönlichkeitsverändernd oder eine Depression verstärken kann. Und ich finde, es ist natürlich auch meiner Erfahrung jetzt geschuldet, dass ich nicht so viel Erfahrung mit Kindern dann natürlich habe in der Summe. In der Pubertät natürlich schwierig zu unterscheiden, ist die jetzt traurig, ist das Pubertät, ist das jetzt die Nebenwirkung vom Topiramat, deswegen versuche ich nichts zu geben, was sozusagen in diesen Prozess eingreift und auch nichts zu geben, was ins Gewicht eingreift, weil ich schon viele sehe, die auch im weitesten Sinne eine Essstörung oder beginnen zumindest ein Problem mit sich haben und ich nichts machen möchte, was entweder Gewicht hoch oder runter geht. Was wir machen, und da haben wir auch an klinischen Studien teilgenommen, sind CGRP-Antikörper bei Kindern und Jugendlichen. Das Fremantelzumab ist ja in den USA ab 6 Jahren zugelassen. Wobei ab 45 Kilo, ich glaube, in Deutschland hat kaum ein Kind 45 Kilo mit 6 Jahren. Also deswegen muss man so ein bisschen gucken. Aber sagen wir mal so, ab 12 oder so bin ich da total großzügig. Wir hatten in den Studien Kinder ab 10. Das ging total gut. Und das ist sehr gut verträglich. Und das macht eben sonst nichts hormonell, nichts irgendwie psycho, sonst irgendwas. Und was wir auch machen, das muss man natürlich dann, ist off-label und man muss mit der Krankenkasse das irgendwie aushandeln. Und alternativ, was ich auch ganz gut finde, gerade wenn die so Richtung 14, 15 oder sowas gehen, ist Botox. Das funktioniert, ist für chronische Migräne ja bei Erwachsenen zugelassen und wäre eben auch eine Alternative, wenn man, weil das interagiert jetzt mit gar nichts, sind halt die Einstiche, das ist das Unangenehme, ist aber so, wenn man mit 15 so eigentlich eine Erwachsenenmigräne hat, eine ganz gute Option.
Und das Botox, wie oft müsste man das denn, wie oft spritzt man das denn Jugendlichen oder so?
Also alle 3 Monate und das wird an 31 Stellen gespritzt am Kopf und also vorne, Seite und Hinterkopf, Nacken.
Und genau. Wer macht das außer ihr?
Also es ist so, dass Neurologen, die Botoxen, das durchaus machen. Man muss halt Kostenübernahme irgendwie klären mit der Krankenkasse. Wir haben jetzt hier so ein bisschen den Vorteil, dass wir häufig Botox übrig haben von den Erwachsenen und dann das auch rüberschiften können zum Probieren. Aber das hat halt wirklich den großen Vorteil, dass es überhaupt keine Interaktion mit irgendwas macht und hormonell gar nichts macht und so, sodass man das sehr gut machen kann im Kindes- und Jugendalter, auch wieder auf Label natürlich.
Ja, finde ich richtig spannend.
Ja, das finde ich auch sehr spannend, den Botox, das kannte ich noch gar nicht. Gibt es denn irgendwelche bestimmten Diagnostiken, die man noch empfiehlt im Kinder-, Teenager-Alter, bevor man eine Medikation beginnt?
Ja, also ich meine, ich habe ja den Vorteil, die kommen ja zu mir immer alle vom Kinderarzt. Also der hat zumindest schon mal geguckt. Nicht alle haben MRT, aber zumindest so das normale Kinderneurologische ist zumindest einmal gemacht worden. Ich würde bei Älteren immer auch mal einmal ein MRT machen. Bei den ganz Kleinen, wenn die jetzt eine ganz klassische Migräne haben und es ist nicht jetzt jeden Tag oder so, dann braucht man aus meiner Sicht auch keinen MRT, weil das ja auch ein Stress ist, wenn die nicht alleine sich da gut reinlegen können. Bei den Älteren ist es häufig so ein bisschen das Problem, dass die so starten wie ein Spannungskopfschmerz. Also gerade so mit 12, 13, also wenn es so Richtung hormonell dann so einsteigt, starten ganz viele, also gerade so Mädchen mit so einem Dauerkopfschmerz, der gar nicht so richtig migränös, also nur so ein bisschen und dann wird es mehr und weniger, aber die gehen nie wieder so auf Null zurück. Und da würde ich auf jeden Fall einmal ein MRT machen, dass man auch sowas wie idiopathische intrakranielle Hypertension, also so Pseudotumor cerebri, ausgeschlossen hat, dass man einmal ein Blutbild gemacht hat, dass sie nicht jetzt irgendwie einen schweren Eisenmangel oder irgendwas noch dazu haben, was das Ganze irgendwie triggert oder eine schwere Hypothyreose oder irgendwie sowas in diese Richtung. Aber bei den meisten ist es ehrlicherweise so klar von den Symptomen, dass es eine Migräne ist, dass man, was man drumherum macht, eigentlich nur macht, um die Eltern zu beruhigen und gar nicht, weil man da irgendwie erwartet, dass da irgendwas ist.
Und wenn man jetzt über Jugendliche spricht oder auch Schulkinder, hättest du da vielleicht auch Tipps irgendwie mal so an die Schulen oder an die Lehrer? Das ist manchmal auch schwierig, finde ich. Es gibt ja immer diese Stressphasen vor den Ferien, wo ganz viele Arbeiten geschrieben werden.
Ja.
Meistens wollen die Migränekinder ja irgendwie trotzdem. Manchmal geht es aber auch nicht, weil die Leistung dann echt schlechter ist. Dann kommen noch Massen an Hausaufgaben und an irgendwelchen Projekten. Und ich finde das manchmal ganz schwierig, da, man will ja als Mutter oder so jetzt auch nicht immer sagen, mein Kind kann das jetzt aber nicht, weil gibt es ganz viele Kinder, die das nicht können, wegen irgendwelchen
Dingen.
Aber dass man
Ja, Schulen sind ja sehr restriktiv und an sich ist das ja auch gut, ja. Also man muss ja irgendwie dafür sorgen, dass alle immer kommen. Das ist ja erstmal wichtig. Es ist natürlich immer leichter, wenn die Lehrerin oder der Lehrer selber eine Migräne hat. Die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem groß. Das erleichtert die Kommunikation. Ich glaube, es ist wichtig, das frühzeitig einfach zu besprechen. Weil was für die Schule, glaube ich, immer schwierig ist, so, da fehlt man Einzeltage und dann wieder und dann irgendwie haben die nicht so den richtigen, und dann kommt das Kind wieder, sieht ganz gesund aus, ist ja auch klar, ist ja auch nicht, also sozusagen hat sich ja nicht das Bein gebrochen, ja. Deswegen finde ich es wichtig, die Kommunikation offen zu halten. Und dann finde ich es aber auch wichtig, von Elternseite nicht zu großzügig zu Hause zu lassen. Also jetzt natürlich, wenn das Kind zu Hause liegt, es übergibt sich und es geht überhaupt nichts und das ist einmal in 3 Monaten, keine Frage. Aber es gibt ja die Kinder, die so einen Dauerkopfschmerz entwickeln. Und ich verstehe es auch, dass Eltern dann sehr protektiv sein wollen und dann immer so, naja gut, dann bleibst du halt zu Hause. Aber dann setzt so eine Schulvermeidung ein und dann wird es immer schwieriger zurückzugehen. Deswegen versuche ich immer zu sagen, versuch, solange es geht und dann gehst du lieber früher nach Hause, wenn es in der Schule irgendwie gar nicht mehr geht oder sowas, als sozusagen direkt zu Hause zu bleiben. Außer es ist absehbar, dass es überhaupt nicht funktioniert. Weil das, was ich so sehe, ist, wenn der Rhythmus verloren wird, also dass man nicht mehr morgens aufsteht und in die Schule geht und dann wieder nach Hause und dann irgendwie, dann verschlechtert sich alles häufig noch mehr. Ja, das heißt, natürlich mit den Lehrern besprechen, wenn es nicht geht, nach Hause oder dann den Sportunterricht eben absagen und so weiter, aber schon versuchen, ein regelmäßiges Leben aufrechtzuerhalten.
Naja, wenn da keine Struktur mehr ist, kommt ja ganz oft auch so eine depressive Komponente mit rein. Ne? Das ist natürlich dann auch immer schlecht, egal, so ein Kopf- oder Bauchschmerzen bei den Kindern.
Absolut.
Ja. Und gibt es eigentlich irgendwie so eine Art Prozentsatz, wie sich denn in der Pubertät hormonell dann entweder gut oder schlecht verhält? Kann man das irgendwie sagen?
Ja, also man muss sagen, die meisten Mädchen behalten die Migräne, die sie im Kindesalter schon hatten. Bei Jungs verwechselt es sich gar nicht selten. Also ich könnte jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber schon ein relevanter Anteil, wo es auch ganz aufhört. Häufig bekommen die das dann so Richtung Wechseljahre, gibt es bei Männern so nicht, aber so in diesem Zeitraum kriegen die häufig nochmal Kopfschmerzen, die sie als Kind dann hatten. Aber was auf jeden Fall, da haben wir auch Daten aus unserer eigenen Datenbank, was meistens wieder oder in praktisch allen Fällen wieder aufhört, ist dieser Dauerkopfschmerz. Also die in so ein Dauerding reinrutschen, wenn die durch sind durch die Pubertät, dann haben die wieder eine Attacke, Pause, also irgendwas, was auch leichter zu behandeln ist. Weil das, was immer problematisch ist, ist dieser Dauerkopfschmerz, weil dann kommt man mit der Akutmedikation nicht gut rein und die Prophylaxe wirkt nicht richtig gut. Das hört wieder auf, wenn man durch ist durch die Pubertät. Das ist immer nur im Gespräch natürlich mit irgendeiner 12-Jährigen ist das schwierig, wenn man sagt, ja, also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19, 20 bist, dann wird sich das gebessert haben. Aber trotzdem ist das eine Perspektive, ja.
Und wenn man jetzt sagt, genau, die sind in der Pubertät, das geht alles so ein bisschen durch die Decke, das geht in den Wechseljahren leider irgendwie wieder so ein bisschen durch die Decke, aber ich weiß nicht, was würdest du, wenn jetzt Mädchen weiterhin regelmäßig Migräne haben und die sind dann auch in so einem Alter, wo sie vielleicht einen Freund haben, würdest du da auch vielleicht eine spezielle Pille oder irgendwas empfehlen oder lässt du die da so durchgehen erstmal einfach?
Nee, Pille ist ja immer ein Thema. Es ist so, wenn die jetzt vor allem menstruell getriggerte Migräne haben oder mit dem Eisprung, kann man das überlegen. Wobei es so ist, ungefähr 1/3 wird besser mit einer Pille, 1/3 wird schlechter und 1/3 bleibt gleich. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, welches. Wenn die eine Aura haben, würde man immer eine östrogenfreie Pille bevorzugen, wenn es irgendwie geht. Wenn es aber nicht geht, geht es auch. Ja, also es wäre jetzt nicht ein absolutes No-Go. Es ist ja so, aus meiner Erfahrung ist, dass doch jetzt viele gar keine Hormone wollen. Und ich würde jetzt auch nicht dann, ich spreche das Thema an, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, unbedingt ausprobieren, sondern eher, klar, wenn es jetzt sehr, sehr menstruell getriggert ist, dann wäre das eine Option. Aber es wäre jetzt nicht so etwas, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt ausprobiert haben.
Und bei den Frauen dann quasi im Erwachsenenalter ähnlich, wenn die jetzt, also ich meine, keine Ahnung, in der Schwangerschaft haben ja viele irgendwie keine Migräne, aber so dann in den Wechseljahren wieder, das ist ja auch so ein bisschen dann Thema, nimmt man jetzt wie eine Pille.
Also es ist so, die Antibabypille, muss man sagen, ist für die meisten, hat wahrscheinlich wenig Effekt, außer wirklich die sehr mit der Menstruation das haben. In den Wechseljahren ist es so, dass es so erste Daten gibt, dass bioidente Hormone doch sehr positiv sein können. Okay. Und gerade auch die, wir haben gerade eine Studie gemacht, wo wir uns angeguckt haben, perimenopausale Beschwerden und Migränehäufigkeit. Und je mehr Beschwerden man von der Menopause, Perimenopause hat, desto mehr Migräne hat man auch. Also das heißt, je aktiver man reagiert auf diese Hormone, desto oder Hormonschwankungen ja vor allem, desto schlimmer ist auch die Migräne. Und da kann man schon versuchen, dass man mit Hormonen das Ganze so ein bisschen glättet. Auch das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. aus meiner Sicht ist es so, dass diese bioidenten Hormone, da gibt es ja so viele Dinge, die jetzt dafür sprechen, das zu machen, dass ich finde, wenn man sich damit anfreunden kann, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, das auszuprobieren, ja, weil es einfach die Schlafstörungen deutlich besser macht, so Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Brain Fog, ne, also so ganz viel, was einfach eine Rolle spielt in dieser Zeit und potenziell noch die Migräne besser macht.
Und bei den bioidentischen, das wäre jetzt ja, wir springen jetzt hier von den Kindern zu den Jugendlichen, zu den Wechseljahren, aber bei den bioidentischen wäre es dann ja ein Östrogen-Gel meistens und ein Progesteron. Mhm. Und also ich habe schon oft gehört, dass viele sagen, nee, das bringt es nicht, weil es diese Schwankungen nicht nimmt. Weil man sagt, ja gut, das substituierst du dann irgendwie, aber es nimmt quasi nicht die Schwankungen beziehungsweise lässt den Zyklus trotzdem weiter so ein bisschen rumspinnen. Darum finde ich das ganz interessant. Also
ja, also man muss natürlich immer individuell ausprobieren, mhm. Und man muss ein bisschen Geduld haben. Also das ist ja mit Hormonen immer so ein bisschen, man denkt so, man macht das 2 Wochen und dann weiß man, ob es funktioniert. So ist es ja nicht, sondern das ist etwas, was man über Monate ausprobieren muss. Ich finde auch, ein Versuch, dass man einmal auch guckt, wie der Testosteronspiegel ist. Der wird häufig nicht gemacht und das lohnt auch da zu gucken, weil der gerade noch so Muskel- und so Gelenkschmerzen auch noch beeinflusst. Also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Und wie gut dann die Migräne darunter wird, das ist natürlich individuell unterschiedlich. Aber meistens ist es so, je besser es einem generell geht, desto besser ist auch die Migräne. Das heißt, wenn man an der einen Front einfach ein bisschen Ruhe reinbringt schon, also die Frauen, die ich sehe, die schlafen halt häufig gar nicht mehr, ne? Also denen kommen die stehen schon so neben sich, weil die einfach nur 2 Stunden in der Nacht schlafen. Und wenn man schon schafft, dass die einfach wieder normal nachts einfach mal 6-7 Stunden schlafen, schon das bessert die Gesamtsituation einfach erheblich.
Und dann wäre noch so eine andere Frage, so ein bisschen, es ist ja oft dieses, wenn man Migräne hat, dass man so verspannt ist, also diese Nackenschmerzen. Ich kenne das auch oder man hört das auch und die Kinder sagen es auch, es tut ja irgendwann alles weh. Und dann sagen auch viele irgendwie, die müssen mal wieder irgendwie, ja, zum Osteopathen, zum Krankengymnasten. Ich weiß, dass das vor allem durch die Nervenendigung und so die allgemeine Entzündung auch verursacht ist, aber was würdest du dazu sagen? Also wie viel soll man da rein investieren oder sollte man da jetzt regelmäßig auch irgendwie Behandlungen durchführen? Wie sind da so die Erfahrungen vielleicht einfach?
Ja, aus meiner Sicht, gut, jetzt bin ich natürlich gebiased, weil bei denen, wo es was bringt, die kommen natürlich dann nicht mehr zu mir. Aber bei mir ist so die Erfahrung, das bringt ehrlicherweise nichts. Ja, also das ist vielleicht für den Moment ganz okay. Es ist eher sogar die Erfahrung, dass wenn man zu viel manipuliert am Nacken gerade, dass das sogar Attacken triggern kann. Also ich habe jetzt kürzlich wieder eine Patientin gehabt, die mir gesagt hat, ich bin so froh, dass sie mal gesagt haben, dass ich das nicht mehr machen muss, weil ich bin da immer hingegangen, weil alle gesagt haben, ich muss das machen und danach ging es mir viel schlechter. Ja, man muss ja sagen, Migränepatienten machen ja häufig auch das, was man sozusagen sagt. Und dann machen die das auch, obwohl sie eigentlich merken vom Körpergefühl, dass das gar nicht gut tut. Deswegen, ich würde lieber eine gute Migränetherapie und klar, wenn man mal zur Entspannung eine Massage, klar. Ja, aber ich glaube, dass dieses Ganze, was man sonst noch so osteopathisch, chiropraktisch und so, dass das ehrlicherweise nichts bringt.
Mhm. Das ist spannend. Aber im Gegensatz dazu und Ausdauersport ja sicherlich schon, oder?
Auf jeden Fall. Also Sport ist gut, wobei man auch da wieder sagen muss, nicht natürlich in der Attacke. Und wenn Leute eben 20 Tage im Monat Migräne haben, dann ist es sehr schwer, den Sweet Spot zu finden, wo man irgendwas machen kann, ohne dass das wieder was triggert. Ja, man kann auch Kraftsport machen, also auch da spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss nur ein Körpergefühl entwickeln. Also manche zum Beispiel sagen, dieses beim Joggen, diese Erschütterung die ganze Zeit, das macht eher mehr Migräne. Andere sagen, das ist für mich das Entspannendste der Welt. Ja, also man muss wirklich einfach gucken, was tut einem selber gut. Und wenn man gerade merkt, nee, das triggert bei mir an, dann geht halt gerade kein Sport. Dann kann man auch nicht um jeden Preis der Welt Sport machen, sondern dann wäre zum Beispiel das Ziel, mit einer Prophylaxe das so zu reduzieren, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, einen Sport zu machen.
Mhm. Und wenn man jetzt die Migräne mal, also man sieht einmal die Attacken und dann dazwischen, also habe ich bei dir auch schon öfter gehört, dass man ja eben nicht nur diese Attacke hat und dann ist alles super, also sondern dass eben auch sich die Migräne zwischen den Attacken äußern kann. Dass du dazu vielleicht nochmal so ein paar Symptome sagst, das ist bestimmt sehr individuell, aber das verstehen viele ja auch nicht, dass es denen dann doch zu laut ist oder ich weiß nicht, zu hell oder keine Ahnung. Man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen. Genau.
Absolut. Es ist halt so, man kommt schon mit so einem Migränegehirn auf die Welt. Das ist einfach eine besondere Software-Einstellung. Und die ist auch da, egal ob man gerade eine Attacke hat oder ob man keine Attacke hat. Das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, aber im Prinzip beruht das alles auf dem gleichen Mechanismus, dass die Filterfunktion, also wie viel wir sozusagen reinlassen in unser Gehirn, bei Menschen mit Migräne besonders offen ist. Also es kommt sehr, sehr, sehr viel an. Und das zweite Phänomen ist, dass das Migränegehirn schlechter habituiert. Also wenn ein Reiz mehrfach präsentiert wird, passt sich ein normales Gehirn ohne Migräne daran an. Also deswegen, wenn vor der Tür gebaut wird, hört man es irgendwann nicht mehr, weil es einfach unwichtig ist. Und das Migränegehirn kann das schlechter rausfiltern. Und das gilt für alle möglichen Reize, aber deswegen haben Menschen mit Migräne manchmal Probleme, wenn der Wasserhahn tropft oder wenn irgendwie im Großraumbüro andere telefonieren die ganze Zeit oder wenn der Kühlschrank so ein komisches Hintergrundgeräusch macht, ja. Also solche Sachen, ne? Wo man dann so denkt, was regt die sich denn jetzt auf darüber, dass hier, es ist doch gar nichts, ja. Häufig hilft's, wenn man das selber weiß, weil wenn man manchmal, mein Mann hat Migräne und der war kürzlich auf einer Veranstaltung und da war der Boden, war so ein Teppich mit so einem ganz feinen Muster. Und jetzt wusste der das von mir, dass das einen verrückt macht. Aber wenn man es nicht weiß und man sitzt den ganzen Tag in einem Raum mit einem Muster, was einen permanent antriggert, wird man einfach aggressiv und nervös und hat so irgendwie das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht, ohne dass man es benennen kann. Wenn man es weiß, dann weiß man, es ist das Muster und dann versucht man sich irgendwo anders hinzuorientieren, ja, oder mal rauszugehen, mal was zu trinken, mal in den Himmel zu gucken. Ja, aber das findet halt alles auch außerhalb der Attacken statt.
Ja, spannend. Ich kann das mit dem Muster auch voll nachvollziehen. Und auch spannend, ich meine, dann hast du keine Migräne, oder?
Doch, ich habe eine Migräne.
Ja, okay, gut. Das wusste, hätte ich jetzt auch eigentlich gedacht. Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall. Bei uns in der Familie haben alle Migräne. Das ist.
Ja. Ich habe das tatsächlich gestern gehört, als ich auch was von dir mir angeschaut hatte und musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Bei mir war es nämlich ähnlich. Ich habe auch im Medizinstudium, ich hatte gerade angefangen, habe ich meine erste Migräneattacke gehabt und lag da und dachte, was habe ich denn jetzt? Zum Glück habe ich eine Tante, die ist auch Pharmazeutin und die hat das auch und das wusste ich so ein bisschen und dann habe ich sie gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Aber ja. Ich hätte noch die Frage, was würdest du sagen, ist der häufigste Fehler eigentlich, den Leute mit Migräne machen? Also gibt es da so was, wo du sagst, das ist irgendwie an Platz 1, was gemacht wird, wo man dann auch irgendwie als Therapeut so ein bisschen die Hände im Kopf zusammenschlägt? Oder?
Ja, für mich ist das wirklich, ich wiederhole es auch, dass die Diagnose nicht gestellt wird. Also das ist wirklich für mich das größte Problem, weil ich das immer noch erlebe, dass die Leute kommen und sagen, es ist ein Spannungskopfschmerz, es ist ein normaler Kopfschmerz, es ist eine chronische Sinusitis, das ist hier ein ewiger Kampf in der Klinik, dass die HNO-Ärzte immer, das ist eine chronische Sinusitis, dann operieren die und dann schicken sie danach, weil es dann immer noch da ist und so. Also das Häufigste, was ich erlebe, ist wirklich, dass die Diagnose nicht gestellt wird. Und bei Kindern und Jugendlichen noch viel schlimmer als bei Erwachsenen. Und da ist es schon schlimm. Also man geht ja so davon aus, dass ungefähr ein Viertel der Erwachsenen, die eine Migräne haben, gar nicht wissen, dass sie eine Migräne haben. Also riesenhohe Zahlen. Was ja nicht schlimm ist, wenn man es einmal im Jahr hat und man nimmt eine Ibo und es ist weg oder so, da ist ja überhaupt kein Problem, wenn es keinen Leidensdruck hat. Aber es gibt doch einen erheblichen Teil von Menschen, die doch sehr viel Leidensdruck haben und eben keine Diagnose haben. Und dann kann man natürlich auch gar keine tollen Therapien machen, wenn der erste Schritt gar nicht passiert.
Ja, und wie du sagst, Jessica, wenn man nicht weiß, was das ist, ne? Ich finde irgendwie so, ich weiß nicht, ich hatte auch schon als Kind immer Sehstörungen und musste dann irgendwie in der Schule was vorlesen. Und dann habe ich halt gesagt, ich sehe halt nichts. Und hat diese Lehrerin mich derartig angeschrien, dass ich nicht mehr ganz dicht wäre. Und das wusste ich aber. Und als mein Sohn das erste Mal hatte, da war ich halt da und habe ihm das erklärt. Und der hatte dann auch nicht diese Panik, ne? Dieses, manche haben ja auch einfach Angst, jetzt sehe ich nichts mehr. So jetzt mein Arm kribbelt jetzt so doll. Oder ach, es gibt so viele Sachen. Das, glaube ich, ist auch immer gut, wenn man vielleicht schon ein paar Sachen sagt, die es so gibt, die sein können. Und dass man jetzt nicht jedes Mal gleich einen Schlaganfall hat oder so. Und genau, das finde ich, macht es auch immer so unvorhersehbar so ein bisschen. Man lernt die Krankheit kennen, aber gerade so für Jugendliche, die das doll haben, auch so mit Halbseitensymptomatik, das ist schon wirklich auch Angst macht, einfach Angst auslösen. Ne?
Total. Und das ist ganz wichtig, dass man darüber spricht, weil es gibt ja immer noch ganz viele, die bei jeder Aura, Migräne-Aura denken, das ist jetzt eine Vorstufe vom Schlaganfall. Mhm. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist keine Vorstufe, das ist, da droht nichts an, das ist nichts irgendwie, was sich daraus entwickelt. Und trotzdem macht es halt vielen unglaubliche Angst. Und ich habe selber auch, und deswegen, ich kenne das sozusagen, aber ich weiß auch, dass wenn man verstanden hat, was das ist, dass das absolut die Bedrohlichkeit verliert, dass man dann denkt, ja, jetzt bin ich genervt, jetzt kann ich nicht auf den Bildschirm gucken und das ist jetzt wirklich anstrengend. Aber es ist eben nicht so, dass man da panisch sitzt und denkt, oh Gott, wenn das jetzt nicht wieder aufhört, sondern man denkt, ja gut, was mache ich jetzt die nächste Stunde? Nix wahrscheinlich, ja.
Ja, stimmt. Pause macht man dann.
Pause, man macht dann Pause, richtig.
Noch eine so ein bisschen speziellere Frage, dann wir reden dann auch schon fast eine Dreiviertelstunde. Viele sagen ja auch, dass man diese Triptane nicht nehmen darf, wenn die Aura da ist. Also wenn man irgendwie eine Sehstörung oder so hat, vielleicht für Leute, die jetzt auch eine Migräne haben. Du siehst das nicht ganz so eng, ne? Oder stimmt es?
Nee, es stimmt halt auch nicht, ne? Also es ist ja, okay. Ich wäre ja sehr mutig, wenn ich die wäre, die das nicht so eng sieht. Also es ist so, man dachte früher, dass die Aura ja vor allem irgendwie eine Vasokonstriktion ist und der eigentliche Migräne-Kopfschmerz, diese Weitung der Gefäße. Heute weiß man, das ist ja alles so ein bisschen anders. Es ist viel Entzündung einfach und dann Spreading Depression. Aber diese vaskulären Phänomene sind einfach nur ein Epiphänomen, spielen keine große Rolle. Und auch die Triptane wirken gar nicht darüber, dass sie jetzt irgendwas eng machen, sondern auch das ist nur ein minimales Phänomen, was dazukommt. Und eigentlich sorgen die dafür, dass weniger von diesem CGRP, das ist so ein Entzündungsmolekül, freigesetzt wird. Das heißt, dieses, was da an den Gefäßen stattfindet, ist marginal und spielt überhaupt keine Rolle, wenn man jetzt nicht eine hochgradige ACI-Stenose hätte oder eine instabile KHK oder irgendwie sowas. Das heißt, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn man es in die Aura reinnimmt? Es gibt Patienten, die dann schlechter das resorbieren, das Triptan, und es dann schlechter aufgenommen wird, schlechter wirkt, ja. Ansonsten passiert halt nichts. Und es gibt ganz viele Patienten, die das einfach auch aus Unwissenheit oder so einfach schon in die Aura reinnehmen und es funktioniert auch und wirkt gut. Es gibt sogar Studien, da haben die es in die Aura reingenommen und es wirkt besser als nach der Aura. Also das ist an sich überhaupt kein Problem. Man kann nichts falsch machen. Man muss ja auch sagen, die Medikamente werden ja nie so auf den Markt kommen, wenn das in der Aura wirklich ein Problem machen würde, ne? Also wenn wir uns darauf verlassen müssten, dass unsere Patienten verstehen, wann eine Aura beginnt und dass sie es auf keinen Fall vorher und dann würde ein Schlaganfall entstehen, dann würde ich ja irgendwie auch selber Herzrhythmusstörungen bekommen, wenn ich mich darauf verlassen müsste, ne? Also, sondern da passiert halt einfach überhaupt nichts. Für mich ist immer am einfachsten zu erklären, wenn der Schmerz beginnt, macht es Sinn, das Triptan zu nehmen, weil es dann am besten wirkt. Ja, aber wenn man die Erfahrung gemacht hat, man nimmt es vorher, passiert auch überhaupt nichts.
Und du hattest vorhin einmal nochmal Magnesium erwähnt. Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge? Ich weiß, ich habe mal für meinen jetzt 18-jährigen Sohn mit Migräne auch mal so eine ganz teure, weiß ich nicht, Vitamin-Kombination empfohlen bekommen. Oder reicht Magnesium eigentlich?
Genau, es gibt die teure Variante, da ist dann Magnesium und Coenzym Q und Vitamin B2 drin. Da gibt es eine Studie, die, ja, also das haut einen jetzt nicht vom Hocker. Aus meiner Sicht reicht es vollkommen aus mit dem Magnesium. Wenn man das für die Psyche braucht, dass es ein bisschen teurer ist. Es gibt ja, aber es gibt ja so Leute, die so das Gefühl haben, es muss irgendwie schön aussehen und irgendwie, dann wirkt es besser. Kann man auch das kaufen. Aber es reicht auch aus meiner Sicht ein preiswertes Magnesium.
Und zum Schluss vielleicht nochmal kurz, so gibt es Sachen, die so in der Pipeline sind, wo man sagt, Mensch, da forscht man jetzt weiter. Wir haben ja von diesen CRGP gehört, also so Antikörper, die man sich spritzen kann. Gibt es da noch neue Dinge, wo du sagst, Mensch, das kann noch so ein Durchbruch, zu so einem Durchbruch führen?
Auf jeden Fall. Also es gibt noch ganz neue Medikamente, haben gerade hier auch gestartet mit einer neuen klinischen Studie, mit auch neuen Targets. Also im Augenblick ist ja alles sehr auf CGRP ausgerichtet. Und da gibt's jetzt PACAP und auch noch ganz neue Moleküle, die eine Rolle spielen. Also da wird sich extrem viel noch tun in der Zukunft. Und dann experimentieren wir natürlich auch noch mit anderen Sachen. Ich habe so eine Migräne-App und da haben wir jetzt so ein neues Feature, wo man mit so einem Nachbildtest, das finde ich unglaublich spannend. Also einen Schritt zurück. Es ist so, dass das Migränegehirn ja nicht über den ganzen Monat gleich empfindlich ist, ja, sondern man merkt das ja auch selber. Manchmal ist man mehr lichtempfindlich, dann weniger und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, mit so einem Nachbildtest herauszufinden, wie empfindlich das Migränegehirn gerade ist und damit aber auch zu lernen, wie weit ist denn bei der Empfindlichkeit die nächste Attacke weg. Ja, das ist individuell total unterschiedlich, weil wir ja alle nicht gleich sind und weil natürlich auch Menstruation, whatever, Wetter, Essen und so weiter alles noch eine Rolle spielt. Aber man kann eben individuell für sich lernen, was sind denn Werte, die sozusagen bei mir High Alert machen, dass ich jetzt mehr aufpassen muss oder mich vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten kann und so. Ich glaube, dass sowas auch in der Zukunft einfach wichtig sein wird, weil man einfach die Kontrolle zurückbekommt. Das, was einem ja Angst macht, ist dieses, man ist der Sache so ausgeliefert, man weiß überhaupt nicht, wird das nächste Wochenende gut oder schlecht oder so. Und alles, was einem da ein bisschen mehr Sicherheit gibt, das, glaube ich, verbessert die Situation auch.
Ja, spannend. Und genau die App, du hast auch so eine App entwickelt, ne? Oder ihr, genau. Kannst du uns gerne nochmal sagen? Also ich habe mir das auch schon angeguckt und runtergeladen.
Ja, das ist, ja, Hedisi-App, genau. Und da ist eben ganz viel Education einmal drin, weil ich glaube, dass das die Basis ist. Und dann die Möglichkeit, dass man die eigenen Kopfschmerztage gut monitoriert. Aber auch, und das finde ich viel wichtiger, motiviert wird, was am Lebensstil zu ändern. Also, dass man einfach sieht, wenn ich 3 Monate Sport mache, dann hat das Einfluss auf meine Migräne. Weil all diese kurzfristigen Sachen, die bringen ja nichts. Das ist schön und so, aber das, was wirklich Veränderungen macht, ist, wenn man eben schafft, was Grundsätzliches zu ändern.
Ja. Wäre die App auch schon was für Jugendliche oder
grundsätzlich schon, also für, sagen wir mal, wahrscheinlich so ab 16 ja. oder so. Wir arbeiten, das ist ganz oben auf meiner Agenda, an einer Kinderversion, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass man da auch was Altersentsprechendes anbieten kann.
Mhm. Ja, nochmal ganz kurz die Frage, weil, also ich kenne mich jetzt gar nicht so genau aus bei euch im Raum, aber ich bin selber mal vor einigen Jahren in Datteln gewesen zu einer Fortbildung. Arbeitest du denn mit denen auch zusammen, weil die ja schon auch Schmerzklinik für Kinder sind, oder?
Genau, also die sind ja die multimodale Schmerztherapie anbieten für Kinder, weil ich das hier nicht kann. Also für die Älteren, die können hier schon zum Psychologen, aber sonst sind unsere Psychologen nicht so begeistert, wenn so ganz kleine, das ist ja auch einfach was anderes, muss man sagen. Genau, wir sind so ein bisschen anders ausgerichtet als Datteln, weil Datteln im Prinzip ausschließlich nicht medikamentös ist. Das heißt, ich schicke da gerne Kinder hin, wenn es vor allem um das Nicht-Medikamentöse geht. Die sind nicht so begeistert, zumindest ist so meine Erfahrung, wenn man was Medikamentöses ausprobieren möchte. Ich bin aber überzeugt, dass es die Konstellation gibt, wo das einfach sein muss, ne? Und da sind wir manchmal so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Aber grundsätzlich sind die für eine multimodale Schmerztherapie natürlich total gut.
Okay. Danke. Ja, vielen Dank. Und hast du noch irgendwas, was du gern loswerden willst oder irgendwelche Dinge, wo du sagst, Mensch, das sollten die Kinderärzte noch mehr Acht drauf geben oder das wünschst du dir, bessere Kooperationen?
Ja, total. Also mir ist das total wichtig. Das Thema geht nur, wenn die Kinderärzte mitmachen. Also das ist kein Thema, was ich bei den Neurologen oder Erwachsenen-Neurologen sehe, sondern das sehe ich eindeutig bei den Kinderärztinnen und Ärzten. Und ich mache das hier nur mit, solange die Kinderärzte das nicht alleine machen. Also das meine ich jetzt ganz ernsthaft, ich würde mich sehr freuen, wenn die Kinderärztinnen und Ärzte da mehr Fokus drauf haben. Weil ich bin mir ganz sicher, dass in deren Sprechstunden, in euren ja auch, ganz viele Kinder sitzen mit Kopfschmerzen, die Hilfe brauchen. Und man kann schon wirklich mit einfachen Interventionen, mit der richtigen Diagnose, mit einer guten Akutmedikation mal und mit ein bisschen Magnesium und so schon ganz viel ändern.
Dann noch kurz Diagnostik. Also was würdest du sagen, was braucht es auf jeden Fall? Also Anamnese ist ganz, ganz klar irgendwie, aber was...
Anamnese, körperliche Untersuchung und that's it.
Ja, also, okay, sehe ich auch so. Mhm. Und dann trauen wir uns halt oft nicht oder viele nicht. Ich bin jetzt halt nicht selbstständig. Ich würde schon, na klar, so ein Nasenspray aufschreiben, so ein Triptan oder sowas.
Unbedingt.
Ne? Ja.
Unbedingt. Okay. Unbedingt. Da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Mhm. Und ich schreibe auch die anderen Triptane auf, wenn das Nasenspray nicht funktioniert, weil das ist halt ein Kinderspray und wenn man, die sind halt relativ schnell schon groß, ja. Und dann brauchen die auch eine richtige Medikation.
Naja, und auch, ich glaube, was wichtig ist, auch, dass man auch mal an die anderen Dinge denkt. Ich habe heute tatsächlich ein Mädchen gehabt, die ist schon hier bauchschmerztechnisch komplett durchdiagnostiziert, auch in der Ambulanz bei den Gastroenterologen. Die hatte mal eine Helicobacter, ja, okay, aber jetzt kam die wieder und dann habe ich heute mal ein bisschen gefragt, ja, die erbricht so einmal in der Woche. Ja,
einfach. Genau.
Ja. Und dann habe ich gefragt, gibt es eine Migräne in der Familie? Ja, die Oma. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo man auch mal dran denken muss, ne, dass es bei den Kindern halt nicht nur dieser Kopfschmerz ist.
Total. Also das ist ja, das muss auch in den Kinderarztpraxen eine der häufigsten Vorstellungsgründe sein. Das kann gar nicht anders sein, ja. Und einfach, dass man es mit auf dem Schirm hat, bei diesen Bauchschmerzen, Übelkeit, ne, auch wenn so junge Frauen ständig Übelkeit und so, dass man es einfach mit auf dem Schirm hat, dass es auch in diese Richtung gehen kann.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich, fand ich sehr spannend. Vielen Dank. Ich habe ganz viel dazu gelernt.
Mir hat es auch total Spaß gemacht und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht machen wir das einfach irgendwann nochmal, wenn es noch mehr neue Erkenntnisse gibt und so. Also hat echt super Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es wieder weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns gern eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit uns im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat!